und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Pascal und ich bin wie immer nicht alleine im Büro. Vor mir sitzt die liebe Annemarie. Hallo Annemarie.
Hallo Pascal.
Und Christoph ist auch dabei. Hallo Christoph.
Moin moin.
Genau. Und wir sprechen heute über Gladiator 2. Aber bevor wir dazu kommen, hier noch der kurze Hinweis. Dieser Podcast wird euch präsentiert vom Paramount Plus, euren Streamingdienst für exklusive Originals, neue Serien und Blockbuster. Ja, und bevor wir so richtig einsteigen, würde ich einmal versuchen, die Inhaltsangabe wiederzugeben, was vielleicht in einer kleinen Katastrophe endet, weil das kann ich überhaupt nicht, aber ich versuche es. Genau, wir befinden uns 16 Jahre nach den Geschehnissen von Teil 1 und an der Macht sind zwei junge Kaiser, einmal Kaiser Geta und Kaiser Caracalla. Ich spreche die jetzt so aus, klingt irgendwie geiler. Und diese beiden Kaiserzwillinge möchten ihre Macht durch Eroberung ausbauen oder auch ja ihren Wahnsinn durch Eroberung ausbauen und haben sich dafür den Feldherren Marcus Acacius geholt, oder der steht in ihrem Dienst, der inzwischen aber auch schon ein bisschen den Glauben an seine Aufgabe verloren hat und bei seiner letzten Mission in Nordafrika auch auf Lucius getroffen ist, der Sohn von Lucilla aus Teil 1 ist, genau. Und dieser wird dann in die Sklaverei geschickt und mit ins Römische Reich genommen, wo er dann zum Gladiator ausgebildet wird oder zum Star-Gladiator des Macrinus aufsteigt. Und dieser verspricht ihm, wenn er sich in der Arena gut schlägt, dann darf er Rache nehmen an Acacius, der ja unter anderem auch Lucius' Frau auf dem Gewissen hat. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist so ein bisschen die Geschichte, würde ich sagen. Ich hoffe, das war halbwegs
ja,
in Ordnung.
Ja, das passt doch für den Einstieg schon mal ganz gut.
Genau. Oh Gott, Inhaltsangabe habe ich schon so lange nicht mehr gemacht. Da wird man noch mal zittrig. Ich glaube, als Einstiegsfrage, wie steht ihr denn überhaupt zum ersten Gladiator aus dem Jahre 2000?
2000,
Wahnsinn. Ja.
Ich habe den, wann ist der gelaufen? Ich glaube, ist am 18. Mai angelaufen. Das heißt, ich habe ihn zum letzten Mal gesehen am 17. Mai um 23.59 Uhr. Also schon 24 Jahre her.
Okay.
Damals fand ich den total super in der Mitternachts-Preview-Vorstellung.
Okay.
Im City-Kino in Hamburg.
Okay.
Ich kann dir nicht die genaue Uhrzeit nennen, aber ich habe ihn auch damals im Kino gesehen, im Lichtblick-Kino Mörfelden-Walldorf, lieber Gruß geht raus.
Wow.
Und habe ihn komplett geliebt und habe dann sogar mein Taschengeld investiert, um noch ein zweites Mal reinzugehen, was ja schon was bedeuten will.
Mhm.
Und deswegen, ja, es ist einer meiner ganz großen Lieblingsfilme meiner Jugend. Und nachdem ich ihn jetzt nochmal geschaut hatte und Angst hatte, dass er mir vielleicht später nicht nochmal so gut gefällt und nicht gut gealtert ist und nicht die gleichen Emotionen hervorruft, ja, komplette Entwarnung. Es ist immer noch einer meiner Lieblingsfilme. Ich habe geheult, ich habe mitgefiebert. Mhm. Also ich stehe sehr, sehr positiv zu dem ersten Gladiator.
Hast du ihn auch noch mal wieder gesehen? Oder
war ja, das habe ich gerade gesagt. Das letzte Mal habe ich ihn da gesehen.
Ah, okay, gut. Ja, für mich ist das auch einer der großen Jugendfilme, würde ich sagen. Ich habe ihn damals nicht im Kino gesehen, da war ich 8. Das hat nicht so gut funktioniert. Ich habe ihn dann geschaut, als er irgendwann auf VHS, DVD rausgekommen ist und bei meinem Onkel im Regal stand. Da habe ich ihn dann heimlich geguckt, weil ich habe natürlich auch schon gehört, dass das ein toller Film sein soll. Und mit 11, 12 hat er mich natürlich völlig umgehauen. Und auch in den Jahren darauf immer wieder geschaut und immer wieder sehr gemocht. Und zur Vorbereitung auf Gladiator 2 auch nochmal geschaut und nochmal die Bestätigung gehabt, dass es ein toller Film ist. Aber damit einhergehen natürlich auch hohe Erwartungen an Gladiator 2. Und ob Ridley Scott die erfüllen konnte, darauf gehen wir jetzt ein. ich fange direkt an und sage, er hat sie nicht erfüllt. Noch weniger, er hat mich sogar im ganz großen Stil enttäuscht. Ich glaube, wir können erstmal damit anfangen, dass es im Prinzip die gleiche Geschichte ist wie bei Gladiator. Seht ihr das auch so?
Pascal, ich glaube, wir haben den Fehler gemacht, dass wir halt eben Gladiator direkt davor nochmal geschaut haben beide, weil wir uns dann eben so frisch in Erinnerung gerufen haben, was uns damals so begeistert hat und dann eben die Geschichte auch gerade so gut kannten, dass wir eben bei der Pressevorführung dann wirklich gesehen haben, es ist ein komplettes Rip-Off. Mhm. Also es ist eben nicht nur irgendwie daran angelehnt. Und also es ist ein Sequel, aber es ist gleichzeitig irgendwie auch ein Soft-Reboot, habe ich eher so den Eindruck. Es ist eigentlich Gladiator nochmal neu mit einer neuen Hauptfigur, die nun mal halt dann irgendwie schon aus Teil 1 auch bekannt ist. Das hat mich wirklich sehr gestört.
Ja, bei mir ist zu lange her, ne?
Ja, deswegen sage ich, du hast den Vorteil, dass du einfach wirklich nicht mehr so genau wusstest, was in Teil 1 los war.
Also ich kann jetzt schon sagen, wo Teil 2 andere Schwerpunkte setzt. Ne? Also die gehen mehr auf dieses hinter den Kulissen-Ding an. Also dieses ganze Kumpelhafte unter den Gladiatoren ist ja komplett gekillt. Das gibt's gar nicht mehr. Man lernt quasi niemanden von den anderen Gladiatoren überhaupt kennen. Mhm. Am Anfang denkt man, dass sein Boss da aus der Stadt in Nordafrika, dass der irgendwie sein Buddy wird, weil er den auf der Schiffsreise, wo sie versklavt werden, noch den richtig fies offen gebrochenen Arm verbindet, aber der stirbt dann schon in der nächsten Szene. Und zwar relativ unzeremoniell wird ihm von einem Affen irgendwie die Kehle rausgerissen. Dementsprechend, das fällt also komplett weg. Und stattdessen wechselt er viel mehr, also wenn er nicht gerade in der Arena ist, wechselt er eigentlich weg von seiner Hauptfigur mehr so hin zu diesen ganzen hinter den Kulissen Geschäften im alten Rom. Das ist dann mehr so ein bisschen Game of Thrones-artig, diese ganzen Mauscheleien in Kostümen. Und also dadurch wechselt er auch ganz oft zu Denzel Washington, den du dann als Ergabe auch schon erwähnt hast. Das ist der Leiter der Gladiatorenschule, der das aber eigentlich nur macht, weil er in Wirklichkeit irgendwie da im politischen System immer weiter aufsteigen will und da alle seine Verbindungen und Tricks nutzt. Genau, und ich habe auch am liebsten Zeit mit ihm verbracht. Deswegen war ich ganz froh darüber, dass ich nicht die ganze Zeit mit Lucius im Gladiatorenkerker abhängen musste, sondern mich schön mit Denzel Washington gemeinsam da durch die römischen Hinterzimmer rumtricksen durfte.
Ja, ich hatte am Anfang gedacht, sein Kollege von der aus Afrika, dass das jetzt so ein bisschen wieder auf dieses Russell Crowe, Jimon Hunsu Ding geht, was ja im ersten Teil auch ein durchaus emotionaler Punkt ist, die Beziehung zwischen den beiden, gerade am Ende, wenn Jimon Hunsu dann noch seine letzten Worte mit auf den Weg gibt. Ja, es stimmt. Lucius ist hier Hauptfigur, aber ich weiß nicht, wenn man die Screentime von allen ausrechnen würde, ob er nicht tatsächlich am wenigsten Screentime hat.
Eben, er ist Hauptfigur, aber tatsächlich, Screentime-mäßig würde ich auch sagen, kommt er eigentlich gar nicht so viel vor. Und ist vielleicht auch gar nicht so das Schlechteste für den Film, weil ich, obwohl ich mich sehr auf Paul Mescal in dieser Rolle gefreut habe, dann doch eher enttäuscht war. Also ich habe generell die ganze Zeit gedacht, okay, was ist mit den Schauspielern los? Sind die gerade irgendwie nicht so gut drauf oder liegt es am schwachen Drehbuch? Oder habe ich gerade irgendwie einen schlechten Tag, dass ich die so einschätze? Und dann kam Denzel Washington und ich habe gemerkt, okay, nee, man kann es 100% aufdrehen. Also es kann auch in diesem Film super geschauspielert werden. Das kam dann bei Washington halt tatsächlich super rüber. Deswegen von ihm auch klar die beste Leistung. Und gut, dass wiederum er dann eben so viel Screentime hatte. Mhm. Das hat viel rausgeholt. Aber was Christoph schon meinte, eben dass der Hauptgladiator, also Lucius, irgendwie gar nicht so in diesen Freundeskreis eingebettet wird oder halt dann so Kollegenverhältnisse da mit seinen Kumpelverhältnissen mit seinen weiteren Gladiatorenkollegen da aufbaut. Das hat dazu beigetragen, dass man halt auch wirklich gar nicht so einen Anknüpfungspunkt irgendwie hatte, mit Lucius, mit seinen Kollegen da irgendwie mitzufiebern und auch irgendwie zu verstehen, warum er da plötzlich der große Anführer sein soll. Also in einer Szene wird ja tatsächlich sogar in der Arena dann von einem Gladiator gesagt, warum sollten wir jetzt gerade auf den hören? Ja. Ich habe den gerade vor 5 Minuten getroffen.
Die Nashorn-Szene ist das.
Die Nashorn-Szene ist das, korrekt.
Ja, der ist einfach so ein aus dem Nichts so ein omnipotenter, ich mache alle platt Actionheld. Also relativ langweilig. Der steigt ja, wird ja auch gar nicht besser. Also es gibt ja gar nicht diese Trainingsszenen oder dieses Verstehen davon, dass es eigentlich noch viel wichtiger ist, die Masse für sich zu gewinnen, als den Kampf, den ich gerade führe, weil nur darüber kann ich quasi mich zurückversichern, dass ich nicht einfach abgemurkst werde, weil sich das dann selbst die Kaiser nicht trauen, wenn die Massen mir zujubeln. Das kommt, wird hier alles nebenbei. Das muss man aus dem ersten Teil kennen. Das wird hier gar nicht erzählt. Es gibt nur eine längere Trainingssequenz, wo Paul Mescal irgendwie eine Nacht lang alleine rudert bei so einer Maschine, die eigentlich für 8 Leute ausgelegt ist.
Ja, wie Conan
damals. Um zu zeigen, wie stark er ist. Und dann sieht man in der nächsten Szene die Seeschlacht im Kolosseum und er ist der Taktangeber vorne beim Steuermann und rudert gar nicht selbst. Er hat alles umsonst trainiert. Also das ist alles, das fällt halt alles runter, weil Scott irgendwie da nicht so richtig Bock drauf hat und dann lieber die Ränkespiele erzählen will. Was aber jetzt so nach Game of Thrones und so auch nicht mehr so frisch ist. Das ist auch alles, kennt man.
Aber genau, sie lassen ja Lucius im Grunde halt diese Maximus-Rolle einnehmen, haben sie aber wiederum auch eigentlich auf zwei Figuren aufgesplittet, was mich auch so ein bisschen dann rausgerissen hat. Also während ja Maximus damals seine persönliche Rachegeschichte hatte mit meine Frau und mein Sohn wurden umgebracht und ich will halt jetzt konkret eine Person, nämlich Commodus, ermorden. Das war das, was jetzt hier Lucius abgedeckt hat mit meine Frau wurde umgebracht und ich will Acacius ermorden. Aber gleichzeitig war ja damals Maximus der Heerführer, der ein loyales Heer hinter sich hatte, das irgendwo hinter den Toren Roms in, ich glaube hier jetzt in dem Fall war es Ostia, dass die Heere von Acacius auf ihn gewartet haben. Damals bei Maximus weiß ich nicht mehr, wo sie waren. Aber eben auch noch ein Heer im Rücken hatte, das ja dann halt eben einrücken sollte, um Revolution zu machen und halt eben Kaiser zu stürzen und Rom dem Volk zurückzugeben. Das wurde hier in dem zweiten Teil halt eben dieser Part auf Marcus Acacius geschrieben.
Genau, also, Pedro Pascal.
Pedro Pascal. Ja, wir lachen so, weil das einer meiner Lieblingsschauspieler ist. Und alle wissen, dass ich mich sehr auf diesen Film gefreut habe. Nicht nur, weil ich Gladiator-Fan bin, sondern auch Pedro Pascal-Fan. Ja, also diese Aufsplittung eigentlich von der Maximus-Figur jetzt irgendwie auf zwei Rollen, von der dann aber ein Part halt irgendwie so ein bisschen vernachlässigt wurde. Also halt, ja, die Rolle von Acacius wurde.
Die sind beide dadurch sehr One-Note. Die haben beide, also
und,
eine
genau,
Sache.
Und Lucius hatte halt eben dann eben nur so seine Geschichte. Aber plötzlich musste er sich doch noch halt wenden und jetzt Rom retten wollen. Und ich habe null verstanden, wo das herkommt. Mir haben in diesem Film irgendwie Teile gefehlt. Es soll ja keinen Director's Cut geben. Es sei angeblich jetzt schon Ridley Scotts Final Cut, der ins Kino gekommen ist. Aber ich glaube, mir fehlen mindestens eine Stunde lang Szenen, um da irgendwie zu verstehen, was bei den Leuten im Hintergrund abgegangen ist. Also ja, Christoph hat die Intrigen offensichtlich alle verstanden oder die Wandlungen. Klär mich auf.
Nicht aus dem Film heraus, ne, sondern das war so ein bisschen, da musste man sich halt so das, was im ersten Film passiert ist, hier einfach noch mitdenken. Das ist aber jetzt so ein neueres Problem von Scott, ne? Also das ist jetzt derselbe Drehbuchautor bei wie Alles Geld der Welt und Napoleon.
Aha.
Und dieses ganze emotionale oder motivationstechnische, das ist ja schon, hat ja bei Napoleon schon überhaupt nicht funktioniert. Und das hat er hier auch. Und ich glaube, er ist auch nicht so interessiert dran einfach. Das ist ein bisschen schade. Also da wird irgendwie so viel erwartet, dass man irgendwann wenn man dann rausfindet, wer da wirklich alles mit wem verwandt ist, dass man das aus der Situation, nur aus dieser Enthüllung raus, irgendwie alles ganz klar wird und man dann die alten Emotionen wieder hochkochen und dann auch klar ist, warum er jetzt Rom platt machen und retten will, funktioniert halt alles nicht.
Ja.
Also die Figuren bleiben einem relativ egal, zumindest die beiden Hauptfiguren.
Ja, und das ist natürlich ziemlich schlecht.
Das ist blöd.
Das ist eigentlich eine ziemliche Katastrophe. Ja, ich habe mich auch hatten wir ja kurz nach dem Kino schon drüber gesprochen, Annemarie, dass da irgendwie Teile fehlen. Also es fehlt so ein bisschen das emotionale Fundament. Okay, der erste Teil soll das emotionale Fundament sein, auf dem der zweite dann wächst. Aber das kann ja nicht die Voraussetzung sein, wenn ich nochmal genau den gleichen Film erzähle und auch nochmal die Schwerpunkte oder die Charakterentwicklung ähnlich erzählen will, aber dann einfach wichtige Punkte vernachlässige, wie Lucius halt letztendlich zu dem Lucius wird, der am Ende ist. Weil,
man müsste mal echt die Filme nebeneinander auf zwei Fernsehern sich angucken,
ja,
wie das eigentlich sein kann, dass die genau gleich lang sind, wenn man das Gefühl hat, dass im ersten Teil alles viel, viel, also genau dasselbe, aber viel, viel tiefer erzählt wird, aber dann trotzdem der zweite Teil nicht irgendwie nur halb so lang ist. Weil ich meine, dieses Ganze da beim ersten Teil dauert das ja richtig, bis er seine Frau und seinen Sohn verliert und da ist man ja schon auf seiner Seite und hat ihn schon kennengelernt und so, da hat das ein bisschen Impact. Hier, ich meine, seine Frau und er ziehen sich in der ersten Szene gegenseitig die Rüstung da an und dann wird sie erschossen.
Ja.
Ich glaube, die hat da einen Satz gesagt, bevor sie erschossen wird, ne? Und dann soll man jetzt schon klar, jetzt, das, ja, ist, also das ist, wie nennt man das, Fritching, ne?
Sie hat zumindest einen Namen bekommen, diesmal.
Ja, ja. Name kommt Fritching, heißt das. Das ist, habe ich gelernt.
Wie heißt der denn?
Wenn man die Frau umbringt, nur damit der Mann eine Motivation
hat? Ich glaube, jetzt reden von verschiedenen Sachen. Die Frau heißt Arishat.
Ist so.
Und ob das Fritching heißt, weiß ich nicht.
Das heißt Fritching. Das heißt, in den Kühlschrank packen, nur damit der Mann dann was zu tun hat.
Ja,
also
ja,
entweder entführen oder töten.
Aha.
Aber deswegen war das ja halt eben Teil 1 so viel besser, weil es ja eben zwei Motivationen halt für Maximus gab. Weil bevor seine Frau umgebracht wurde, wurde ihm ja von Marcus Aurelius ja hier, richtig? Marcus Aurelius. Ja quasi die Aufgabe anvertraut, die er halt wirklich so eine hier Reluctant Hero mäßig gar nicht annehmen wollte, dass er doch bitteschön, statt nach Hause zu gehen und da irgendwie seine Felder zu pflügen, jetzt hier mal Rom retten soll und an den Senat übergeben soll. Und da hatte man, also stieg man halt gleich irgendwie voll mit dieser komplett eingebetteten Geschichte irgendwie ein. Und das finde ich so schwierig, wenn dann halt 24 oder 25 Jahre später halt eben so ein Sequel erzählt wird, das eigentlich auf eigenen Füßen stehen soll und vom Kinopublikum auch nicht unbedingt erwartet werden kann, dass sie den ersten Teil gesehen haben und eigentlich auch gar nicht gesehen haben müssten. Aber dann wiederum erwartet wird, dass halt doch auf dieses emotionale Fundament von Teil 1 aufgebaut wird und man doch gefälligst zu wissen hat, warum jetzt irgendwie die Sachen dort sind, wie sie sind und warum sie wichtig sind und wo das ganze ist, Emotionale herkommt, das ist doch super schwierig.
Das war ja damals auch einfach von der Joaquin Phoenix-Figur, das war ja mehr so ein, weil es halt irgendwie, weil es ihm gerade in Kram passte, verrät er den da und bringt seine Familie um. Das war ja gar nicht irgendwie so zwingend, das war ja einfach nur so, der wird jetzt hier zu groß, dem räumen wir jetzt aus dem Weg da, nachdem er seinen Vater beerbt hat. Das war ja richtig fies und ein richtig fieser Verrat an dem loyalen Feldherrn seines eigenen Dads. Während hier, das ist ja nicht mal so, dass sich die Pedro Pascal-Figur da bei diesem Angriff auf die nordafrikanische Stadt besonders arschig verhält und irgendwie die Frau hinterrücks umbringt oder so. Sondern die stirbt da ja mehr oder weniger ganz normal einfach während des Angriffs, wo da zwei Parteien gegeneinander kämpfen. Kann man natürlich auch scheiße finden, wenn dir das passiert, ne? Mhm. Aber es gibt jetzt überhaupt keinen für den Zuschauer zwingenden Grund, warum man seinen Hass auf den Angreifer da jetzt in dieser sozusagen sehr persönlichen Form da so unbedingt nachvollziehen kann, ne? Also man wäre da, ja, klar, er sagt zwischendurch, er will eigentlich das komplette römische Heer umbringen und jetzt konzentriert er sich halt auf den einen da, aber das ist so emotional, macht das nicht so viel her.
Ja, das nimmt einfach die Dringlichkeit raus, weil, wie du schon gesagt hast, im ersten Teil ist es ist emotional alles klar, warum Maximus so handelt, wie er handelt. Und wir als Zuschauer feuern ihn ja auch an dabei, dass es alles klappt. Wir sind ja auf seiner Seite und trotzdem ist es irgendwie auch eine ambivalente Figur mit Brüchen und irgendwie eine lebendige Figur. Und Paul Mescal fand ich nicht charismatisch, überraschenderweise, obwohl ich ihn eigentlich für einen der interessantesten Schauspieler unserer Zeit halte. Und ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, ja, warum soll ich dieser Figur jetzt folgen? Und wie schon gesagt, offenbar hat sich das auch Ridley Scott gedacht, dass er das dann auf mehrere Figuren alles ausgewalzt hat. Aber ich glaube, wir können ja dann einfach mal auf das schauspielerische Highlight zu sprechen kommen, auf Denzel Washington.
Ja. Okay, Leute haben sich wieder vorher beschwert, dass das ja alles nicht passt und so, ne? Aber der spielt das dermaßen wunderbar seifig und schmierig und das macht so einen Spaß. Das macht so viel Spaß. Und ja, auch die letzte Szene von ihm, die ist genauso, wie man sich das wünscht. Und dann darf man im Kino auch klatschen.
Das hast du schön gesagt. Ja. Hast du das auch so gesehen? Denzel, als Highlight?
Ja, wie gesagt, absolutes Highlight. Also bis dahin habe ich mich halt irgendwie echt selbst in Frage gestellt, ob ich gerade irgendwie zu kritisch da drauf gucke, weil ich die Schauspielleistungen bis dahin irgendwie echt wirklich sehr durchschnittlich fand. Und dann kam er und hat wirklich alle an die Wand gespielt. Und
hatte Bock.
Der hatte Bock. Und der hatte Bock, das halt so richtig over the top zu machen. Und ich habe dann zwar auch nicht wirklich verstanden, wo diese Figur jetzt herkommt oder...
Ja, aber das
wurde ja ständig irgendwie angedeutet.
Das macht er ja sogar auch selbst zum Thema.
Eine Motivation ja ständig angedeutet oder irgendein Geheimnis, aber nö, das war dann irgendwie auch wieder dem Drehbuchautor und Ridley Scott wahrscheinlich alles egal. Aber
der
er hat
Drehbuchautor,
halt
das wissen wir jetzt nach 3 Filmen, oder ich habe noch mehr von dem gesehen, die auch nicht gut waren, aber jetzt nach 3 Scott-Filmen, der kann halt keine Dialoge schreiben. Also was diese Leute da für Nichtsätze den ganzen Film über aufsagen müssen, da musst du halt schon die Eier in der Hose haben, da selbst was draus zu machen. Und wenn dann so ein junger Super-Shooting-Star wie Paul Mescal jetzt da seinen ersten Blockbuster schultern muss für Ridley Scott und Ridley Scott wahrscheinlich so ein bisschen wie Clint Eastwood so, wenn die das halbwegs vernünftig gerade aufgesagt haben, dann sagt er, ach, haben wir im Kasten. und dann ist auch gut, dann brauchst du halt jemanden wie Denzel Washington, der da sozusagen das Standing hat und Erfahrung, um da einfach selbst sein Ding zu machen. Da musst du ja ein bisschen mutig für sein. Mhm. Und das macht er halt einfach. Und das funktioniert halt auch, weil Scott das auch nicht interessiert. Und dann kommst du halt mit so einer Performance da durch und dann haben wir unseren Spaß. Aber das ist natürlich trotzdem schade, weil Paul Mescal meiner Meinung nach schon ein super der Hauptdarsteller hätte sein können, wenn Scott noch etwas mehr daran interessiert wäre, was seine Schauspieler da so treiben.
Ja, aber das führt dazu, dass es dann irgendwie so ein bisschen auch auseinander gedriftet ist vom Ton her. Also während irgendwie hier Paul Mescal halt versucht hat, das immer mit so ein bisschen tiefgründig philosophisch und ich rezitiere hier irgendwelche, wen hat er rezitiert?
Virgil.
Ja, das war dann, okay, gut, ja, mach halt. Und daneben dann halt wirklich diese komplett freigedrehte Washington- und Zwillings- Kaiser-Story, die ja, also die dann eben am Ende auch wirklich nochmal, die beiden Darsteller, doch, die fand ich halt wirklich auch ziemlich gut gecastet, dass als die dann halt eben, also da hätte auch viel mehr drin gesteckt, im Grunde deren Geschichte noch ein bisschen zu erzählen. Am Anfang waren das so Abziehbilder und am Ende haben die dann da noch ihren eigenen Bruderkrieg irgendwie so ein bisschen aufgemacht. Und
das ist wahrscheinlich ja, das Problem, warum die Viecher, die in der Arena immer vorkommen, es gibt ja schön viele verschiedene,
ja, kommen wir auch noch drauf.
CGI sind. Das ist für Paul Mescal gleich ein doppeltes Problem, weil zum einen, wenn er am Anfang mit diesen Riesenaffen kämpft, mit den Pavianen, die ja auch nicht so wirklich aussehen wie Pavianen in der echten Welt, aber mehr so wie so
was Bonobo, waren das für Tiere?
Historische Monster, auf jeden Fall sehr, sehr bissige, die sahen aus wie Riesenratten für mich. Aber egal, so, wenn er dann mit denen ringt und die dann erwürgt, dann siehst du völlig, dass der da irgendwie ein Kissen in der Hand hatte, weil das passt alles nicht so hundertprozentig zusammen. Aber noch wichtiger wäre gewesen, man hätte diese Szene drehen sollen mit den Haien in der Arena, wenn das alles überflutet ist, mit dem Riesennashorn, mit den, was weiß ich, was es dann noch alles für Viecher gibt. Und dann hätte man die Paul Mescal gezeigt, fertig, und gesagt, okay, jetzt drehen wir den Rest des Films und spiel mal bitte so, dass das zu diesen Szenen passt.
Mhm. Mach mal ein bisschen
das,
irre.
Dann hätte das wunderbar geklappt. Aber der hat diese Viecher halt alle nicht gesehen und hat gedacht, er spielt jetzt in so einem ganz ernsthaften Film wie dem ersten Teil mit. Und das passt halt nicht, weil da die Zeiten sind bei Scott ja eh längst vorbei. Der dreht ja immer frei. Also das
inzwischen.
Naja, aber auch so bei, wie heißt das, Exodus und Robin Hood und so, der geht ja jetzt immer einen Schritt weiter noch. Und das hat halt nur bei zweimal geklappt für mich, also bei Gladiator. Und das einzige Mal, dass dieses völlige Freidrehen und das Pathos wirklich nochmal so perfekt zusammengekommen ist, war der Marsianer. Ansonsten gibt's halt die Sachen, wo er komplett drüber war, die sind auch super.
House of Gucci?
Ja, House of Gucci ist mal ein totales Guilty Pleasure. Mhm, und The Counselor, meine beiden Lieblingsfilme von ihm der letzten 15 Jahre, weil man da richtig Spaß haben kann. Mhm. Natürlich auch die beiden, die am meisten gehasst werden. Mhm. Aber egal, das macht richtig Laune, wenn er freidreht oder wenn zusammenkommt. Ne? Und hier kommt es halt nicht zusammen. Hier guckst du zwei Filme gleichzeitig.
Ja, gut, ist mit Sicherheit ein Punkt. Aber da können wir ja jetzt auch dann direkt anknüpfen an die Action-Sequenzen, die ja im Trailer schon groß angekündigt wurden. Affenattacken, Nashörner mit blutigen Hörnern, mit blutigem Horn, es ist ja nur eins, und Haie.
Das Nashorn ist die Figur im gesamten Film, mit der ich am meisten mitgefühlt habe.
Warum?
Ohne Scheiß jetzt, ehrlich, was?
Okay, also weil es gegen die Wand gerannt ist, das arme Ding.
Ja, das läuft ja einfach ungebremst gegen die Wand und bricht sich das halbe Horn ab und steht danach einfach so nur benommen. So bedröppelt in der Ecke und ich glaube, das hat geheult, das hat man vorher nicht gesehen, aber dem tat das richtig weh. Und die nächsten 10 Minuten habe ich an nichts anderes gedacht, als an dieses arme Nashorn.
Dem ferngesteuerten Nashorn.
Ja, stimmt, ich habe natürlich jetzt gefragt für die Leute
Affen,
da draußen.
Also die Bobobo-Affen waren schon Arschlöcher.
Das
muss man mal ganz klar so sagen. Ne?
Also waren das jetzt Bonobos oder Paviane? Wir haben das irgendwie noch nicht final geklärt.
Also Paul Mescal kämpft gegen einen Bonobo und das andere sind Paviane im Hintergrund.
Also sind verschiedene Affen.
Ja,
auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen.
Und war der Affe rasiert?
Nein, Bonobos haben ja kein Fell. Das sind ja so, die sehen ja immer so richtig atzig aus.
Annemarie, der Blick bringt nichts, wir machen Podcast.
Ja, das stimmt, leider Gottes.
Sie guckt mich gerade
zweifelnd an. Für skeptische Blicke.
Oder die haben halt so mega kurzes Fell, aber die sehen immer so, die sehen so aus.
Ja, aber das sind halt Arschlöcher so. Also das ist okay, wenn er die platt macht. Ne? Aber das Nashorn, ich war auf der Seite vom Nashorn.
Ja.
Und und das tat mir dann richtig leid. Ja. Also das ist so eine Vegetarier sind ein bisschen sauer Szene.
Das Nashorn hatte Persönlichkeit, die Haie hingegen nicht. Da hatte ich mir mehr erwartet, als dass wir dann eben tatsächlich einfach nur die Haie da rumschwimmen sehen und die halt ein bisschen was fressen. Nachdem der Trailer das schon
kein
so
gemacht,
groß
kein
präsentiert hatte, nee. Ja, da hätte man doch wirklich was draus machen können. Also selbst
ich meine,
die
wir hatten schon Filme, wo
ich liebe Over-the-Top-Action-Szenen. Ja. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass ich das historisch akkurat will. Nein, ich will, dass es richtig geil wird. Und dafür war mir dann selbst die Seeschlacht mit den Haien so ein bisschen zu brav.
Ich hatte schon an den allen Spaß. Also außer beim Nashorn. Aber die Szene ist trotzdem gut. Aber es war halt nicht so drüber, wie ich erwartet hätte. Mhm. Und die sind auch alle kürzer, als ich erwartet hätte.
War schon wieder vorbei.
Also so rein, was jetzt das Spektakuläre angeht, fand ich Napoleon echt hat noch mehr geliefert. Also nur, was das Spektakel angeht. Aber ich freue mich erstmal. Also ich hab das jetzt lieber gesehen als irgendwelche langen Gladiatoren gegeneinander kämpfe. Gerade weil hier ja keine anderen aufgebaut werden. Also im Alten war das ja auch so ein bisschen, da hattest du Ralf Möller, du hattest Sun Tzu, du hattest ihn, da hattest ja so ein paar Figuren, mit denen du mitfiebern konntest. Mhm. Wenn der jetzt hier irgendwelche drei namenlosen Soldaten platt macht, das interessiert ja auch keinen. Also schon gut, dass die viel mit Viechern und Wasser und Wasserschlachten im Kolosseum ankommen. Und gleich in der ersten Szene bei dieser Schlacht in Afrika da, da dreht er halt auch voll auf, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass die Schlacht an sich sonderlich gut choreografiert wäre. Mhm. Da war Napoleon die Schlacht da, wo sie die Belagerung in ich weiß nicht mehr, welche Stadt das war, in Südfrankreich da machen, das war auch nochmal spektakulärer. Aber es wird sehr blutig. Also kein Wunder, dass der Film in Amerika R-rated ist. Aber wenn dieser Ballistepfeil da einen so mitten in der Brust durchbohrt und wenn die ganzen Leute da verrecken in den Schiffen, weil die verbrennen und so, der drückt da schon ordentlich durch.
Ja, aber ich glaube, das kann man bei Ridley Scott ja erwarten, wenn er seine Historienfilme dreht, dass es da auch zur Sache geht in den Schlachtsequenzen. Das war, wie du schon gesagt hast, bei Napoleon ja auch nicht gerade zimperlich. Aber fandet ihr, dass die Szenen Wucht hatten? Die Action-Szenen, die Spektakel-Szenen?
Schon, also ist nicht, hätte man deutlich besser machen können. Aber die Nashorn-Szene hatte Wucht. Die Affen,
ja, nur wegen des
die Affen fand ich auch schon ziemlich creepy.
Ich fand dafür seine
Bei dem Hai-Dinger, okay, das Zusammenrasen der Schiffe, ich glaube, das war sogar real gedreht mit den Rudern, die alle abbrechen, das fand ich auch noch einigermaßen berstend. Aber ansonsten kam das nicht mit dem ersten Teil mit.
Also die waren jetzt nicht schlecht, aber sie waren einfach nicht, dass ich da saß, boah, ich bin überwältigt. Und wie gesagt, das war einfach gerade mit der Seeschlacht auch, die ging los und dann war sie halt auch schon wieder vorbei und dann war so, Hanno ist Sieger, übrigens Hanno. Wurde ja auch irgendwie ständig dann da noch gerufen, was irgendwie auch irgendwie ein bisschen irritierend war, weil man die ganze Zeit dachte so, okay, wer ist denn nochmal Hanno? Das ist Lucius. das hat mich jetzt irgendwie einfach nicht weggeblasen, was es ja durchaus könnte. Ich meine, das sind Haie im Kolosseum,
ja,
wer will das
also das
nicht
ist ja
sehen?
Wohl das krasseste Setpiece aller Zeiten eigentlich, oder?
Ja.
Ich war auch, keine Ahnung, es war natürlich an sich in der Idee eine grandiose Action-Szene, aber in der Umsetzung fand ich das dann doch sehr dürftig. Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, über den Film und mich in zwei Wochen nochmal über Gladiator 2 selbst frage, was mir eigentlich in Erinnerung bleibt, ich glaube, dann wird es nur Denzel sein.
Die Viecher auch. Zumindest, dass die drin war, wirst du noch wissen.
Ja, vielleicht, aber ich fand auch die Affen, das sah echt schlimm aus, ey, wie er gegen diesen Bonobo da kämpft, ich fand das war echt, ich habe einen Tag vorher Venom 3 gesehen und der hat ja auch ganz tolles CGI.
Die Ironie funktioniert im Podcast nicht, du musst
das sehen. Doch, das funktioniert für die da draußen sehr gut, für die Zuhörer funktioniert das. Der hat ja auch so grandioses CGI gehabt und ich musste sofort an diesen Film denken, obwohl Gladiator da auf jeden Fall nochmal drüber steht, ganz so schlimm ist es nicht, aber ich fand, dadurch fehlt es halt auch an Wucht, dafür fehlt es irgendwie an Greifbarkeit, ich weiß nicht, das ist alles so dahin geplätschert, sowohl was die Action angeht, als auch was die Charaktere angeht und das ist...
Das mit der Wucht hat auch ein bisschen was mit der Musik zu tun, ne? Die nicht ganz so aufdreht wie im ersten, ne? Finde ich.
Das kam auch noch dazu, ja. Die Musik, die ihn ja magisch macht. Ich habe den Film in den letzten Tagen immer als magisch beschrieben. Jetzt nochmal, Gladiator 1 ist total magisch, der Film. Und die Musik von Hans Zimmer ist da natürlich mit großem Anteil verantwortlich für, dass dieser Film diese Wirkung hat, die er auch immer noch hat und wahrscheinlich auch in 20 Jahren noch haben wird, wenn wir ihn dann mal wieder gucken, kurz bevor Gladiator 3 dann kommt. Vielleicht. Ja, ich fand auch, dass, also die Musik hat ja, glaube ich, viele Elemente aus der Musik von Hans Zimmer variiert, aber also...
Genau, die hat ja, Moment, jetzt muss ich den Namen nachgucken, ja. Leute. Harry Gregson-Williams. Genau, das ist ein früherer Assistent von Hans Zimmer gewesen, das heißt, der hat da halt wirklich in der Hans-Zimmer-Schule gelernt und konnte das dementsprechend irgendwie auch schon ganz gut nachmachen und hat tatsächlich aber auch wirklich konkret Elemente aus dem ersten Teil übernommen. Der hat bei Hans angerufen und gesagt, hier kann ich die Momente XY irgendwie verwenden und hier Now We Are Free ist ja tatsächlich dann, also der Song, den Hans Zimmer mit Lisa Gerard dann geschrieben hat für den Abspann von Teil 1, der ist ja hier dann auch nochmal gefeatured worden. Also diese ganzen Verweise, diese Musical Cues und so, die gab es ja auf jeden Fall. Aber ja, so ganz emotional hat es einen halt dann doch nicht mitgenommen.
So ganz emotional oder halt auch gar nicht.
Wenn du es ganz hart ausdrücken willst, dann gar nicht.
Ja. Was glaubt ihr denn, wie der Film ankommen wird? Sowohl beim Publikum, das ab heute reingehen darf und sich davon überzeugen darf, ob das nochmal so gut funktioniert, als auch am Box Office. Christoph kann das ja immer so schön einschätzen.
Ich kann das in Deutschland aktuell gar nicht einschätzen. Also in Amerika haben wir ja Tracking ganz normal. Da startet er ja auch erst viel später.
Mhm. In zwei Wochen, dann gegen Wicket.
Ja, genau. Also da steht er so bei 60 bis 80 Millionen am Eröffnungswochenende. Mhm. Das ist schon gut. Das ist jetzt nicht überragend, aber das ist schon gut. Gerade weil du immer diese, das ist ja Thanksgiving. Und da werden ja immer mehrere große Blockbuster, weil das so eine super Zeit ist. Vor allen Dingen auch die Wochen danach, die halten sich meistens super fast bis Weihnachten. Und aktuell sieht's ganz danach aus, als ob er sogar nur auf Platz 2 startet, hinter Wicked. Mhm. Da werden jetzt ja schon die Barbenheimer-Wörtspiele gesucht, aber es hat sich noch keinen so richtig durchgesetzt, weil Wicked und Gladiator 2, da kriegt man kein so richtig geiles Wort hin. Da gibt's jetzt,
Da gibt's Gladdicket.
Gladdicket, ich kann das nicht mal aussprechen. Also dementsprechend, das wird sich nicht durchsetzen. also das in Amerika wird ja schon gut laufen. In Deutschland, also ich glaube, Gladiator war damals in Deutschland ja eines der besten Länder, weil der war hier ja auch ein Mega-Hit. Mhm. Also ich denke schon, dass der gut laufen wird, aber ich glaube jetzt nicht, dass der so absolut alles, also sie wird auch auf Platz 1 starten, natürlich, aber das wird jetzt nicht so ein super Mega-Hit, sondern der wird einfach wie ein guter Blockbuster laufen in Deutschland, denke ich. Und ich glaube schon, dass er bei denen, die reingehen, die werden nicht unhappy sein. Also ich glaube, jetzt so bei Film-Nerds, Mega-Fans des ersten Teils, dann so wie ihr vielleicht, viele von denen, aber ich glaube so, der Durchschnittsfan oder der Durchschnittskinogänger, da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass da, was weiß ich, viele Väter mit ihren Söhnen reingehen, wo die Väter den damals Teenager oder Jungen so in den 20ern geguckt haben. Und ich glaube, die werden da jetzt nicht genauso begeistert rausgehen wie damals, aber die werden da auch nicht traurig sein, die werden da happy rauskommen. Bin ich mir relativ sicher.
Ein beliebiger Blockbuster halt. Also ja. Es muss ja auch nichts Schlechtes sein, dann einfach für die Popcorn-Unterhaltung, die man an einem Wochenende im Kino haben will. Aber so der kulturelle Impact dürfte hier geringer ausfallen.
Ja, also das wird auch, also Oscars höchstens in den technischen Kategorien.
Höchstens.
Und auch da nicht, es gab ja hier mal wieder die ersten Stimmen nach den ersten, was weiß ich, Geheimvorführungen, die da vom besten Film des Jahres und so sprechen.
Das wie
ist
immer.
Quatsch. Der ist jetzt tatsächlich bei der US-Kritik im Schnitt besser angekommen, als ich gedacht habe. Also der hat schon eine Rotten Tomatoes-Wertung in den hohen 70ern.
Mhm. Ja, ähnlich halt zu Teil 1 und das hat mich schon überrascht, also wie positiv er wirklich in den US-Kritiken ankommt, muss ich sagen.
Ja, genau. Also die Kritik ist auch, was Blockbuster angeht, deutlich gnädiger geworden in den letzten 20 Jahren. Also das bedeutet nicht dasselbe. Aber trotzdem, es gab halt wenig wirklich begeisternde Kritiken, ne? Mhm. Das heißt, ja, mal gucken.
Ich habe beim Budget gesehen, dass der irgendwie zwischen 250 und 310 Millionen gekostet hat.
Naja, also es wurde irgendwie unter der Hand berichtet, dass es 310 waren.
Ja.
Dann hat das Studio gesagt, nee, das waren auf keinen Fall mehr als 250.
Aha.
Am Ende kommt es immer ein bisschen drauf an, wie du rechnest. Aber es ist halt auch arschteuer alles.
Ja, ja.
Also 250 wären auch schon viel. Und genau deswegen, da wird es natürlich dann halt kritisch mit dem Einspiel, ob das
ja gut, aber so teuer sind solche Filme heutzutage halt einfach. Ich meine, hier sieht
ja, aber dann musst du halt, umso viel mehr musst du auch einspielen.
Also. Ich glaube schon, dass der wird halt überall gut laufen.
Mhm.
Ob der jetzt der Mega-Superhit wird, weiß ich nicht. Aber der wird überall und global super gut laufen. Also das, ich mache mir da keine Sorgen.
Ja,
der wird seine 600-700 Millionen machen und dann ist gut.
Ich meine, der Bass ist da. Also ich habe mich riesig drauf gefreut. Das war für mich mein größtes Blockbuster-Highlight des Jahres. Ich wurde leider enttäuscht, aber ich konnte mich ein Jahr lang darauf freuen.
Ja, ja. Geht mir ähnlich. Ich habe auch schon ein Jahr darauf hingefiebert, als ich in den Trailer reingeguckt habe. Ich habe ihn ja nicht ganz gesehen. Und dachte mir,
die Hoffnung stirbt zuletzt. Gladiator 3 ist schon in der Vorbereitung.
Mhm.
Gladiator 3 ist in der Vorbereitung?
Ja,
der schreibt schon, hat schon erst ein paar Seiten geschrieben.
Die Story ist klar, irgendwie das Drehbuch wird gerade geschrieben und Scott sagt halt, wenn der hier sein Geld einspielt, dann macht er das jetzt. Ich glaube, Scott macht jetzt sowieso, der macht ja jetzt in einem Wahnsinnstempo Filme.
Also
der hat jetzt da echt,
so viel Zeit hat er nicht mehr.
Der hat, weiß ich nicht, 86 ist er?
Ja, 86.
Also der wird nicht mehr so lange leben, dementsprechend, der wird jetzt echt, der ist jetzt so produktiv wie noch nie in seinem Leben. Und der hat jetzt einfach mit seiner Firma alles so weit, der produziert ja auch nebenbei noch unfassbar viel. Der hat ja gleichzeitig irgendwie 8 TV-Serien laufen und was weiß ich.
Mhm.
Also der haut da jetzt einen nach dem anderen raus. Den nächsten wird ja sein Bee Gees Biopic.
Na, jetzt hat er sich The Dog Stars mit Paul Mescal, weil der da gerade Zeit hat, den zu drehen, hat er noch vor, das Bee Gees Biopic jetzt geschoben.
Okay, also der nimmt einfach gerade alles, was er kriegen kann und dreht das alles weg wie sonst was. Und den interessiert das alles nicht mehr. Und wenn der nochmal einen Gladiator-Film machen darf, dann macht er den auch.
Oh,
warum auch immer. Also ich weiß ja nicht.
Soll ja wieder Pate 2 werden. Hat er ja schon vollmundig angekündigt.
Er hat gesagt, das hier ist der Pate 2.
Nein, 3 wird Pate 2, weil es dann darum geht, dass halt quasi am Ende so, jetzt habe ich halt einen Job, den ich eigentlich gar nicht haben will. Und jetzt muss halt, Lucius in Teil 3 dann irgendwie umkrempeln.
Will man das sehen?
Dann gibt es auf jeden Fall keinen Gladiator mehr.
Ich würde sagen, wenn, dann will ich das sehen, weil das ist dann im Grunde Gladiator 2, während jetzt Gladiator 2 quasi einfach der Soft-Reboot von Gladiator 1 war und einfach nur nochmal diese ganze Kolosseumsgeschichte nochmal neu erzählt hat und eine wirklich andere Geschichte.
Ja, wenn sie wirklich
mal
anders wird.
Wird dann halt eben im nächsten Teil erzählt.
Ja.
Ich will gar keine andere Geschichte. Ich will eigentlich wieder Gladiatoren. Ohne den ganzen anderen Kram. Also jetzt hier habe ich mich zwar über den anderen Kram am meisten gefreut, weil es keine Gladiatoren gab, die nicht die Daumen drücken konnte. Aber grundsätzlich.
Ich will auch Gladiatoren, aber gute Gladiatoren. Also das war halt hier leider ganz.
Also mehr Gladiatoren, ein bisschen.
Mehr
Spartacus. Man kann lieber ein Remake von Spartacus machen und das dann Gladiator 3 nennen.
Oder Those About to Die von Roland Emmerich. Eine Serie, die alle hassen und die ich gut finde.
Ich hab das nicht.
Also wer einfach so wissen, wer Guilty Pleasure Gladiatoren-Action will, kann da wirklich sehr gerne auch einschalten.
Ja, ist doch ein guter Tipp. Wenn ich so auf deinen Zettel gucke, da steht so viel. Steht da noch irgendwas, was du gerne erwähnen würdest?
Moment, ihr müsst euch...
Man hört das übrigens alles, was du
da... Ja, das macht's real.
Das Kruspeln von meinem
Papier.
Das macht's
real. Hier sind Menschen am Werk.
Ich habe mich gefragt, aber ich meine, das ist jetzt nicht wirklich was ich noch zu dem Film zu sagen habe, aber was haben die eigentlich in den 16 Jahren, bitte seit Gladiator, also die in der Erzählzeit vergangen sind, in der Erzählzeit, ach, ihr wisst schon, was haben die da verbockt, dass sie das halt nicht hinbekommen haben, Rom irgendwie in die Hand des Senats zu geben und wir jetzt eigentlich genau da stehen, wo wir bei Teil 1 geendet
ja,
haben.
Ja, wo wir schon mal waren.
Ja, was ist passiert? Also diese Lücken zu füllen, das würde mich ja sogar fast mehr interessieren,
ja,
als dass ich diese Geschichte
ja
erzählt gesehen habe.
Und dann, dass dieser, ich meine, wie lange war die erzählte Zeit von Teil 1? Ein paar Wochen. Also zumindest, nee, es war schon länger, aber die Zeit, wo er dann da zum Star im Kolosseum aufgestiegen ist, bis er dann krepiert ist, das waren ein paar Wochen. So, was weiß ich, wenn jetzt Dortmund mal 5 Wochen gut spielt, das ist auch schnell wieder vergessen. Und wenn er dann noch krepiert, sozusagen, dann jubeln die mal alle zu, wenn es dann keinen gibt, der das dann wirklich dann mit derselben Macht da übernimmt und dann tatsächlich umsetzt.
Das ist schnell wieder vorbei.
Das ist die Geschichte von Gladiator 3. Was ist in diesen 16 Jahren passiert? Maximus stirbt und es ist so, keiner will es dann übernehmen und so. Nee, ich mach das nicht. Ja, okay, dann nehmen wir wieder 2 Tyrannen und dann geht das schon. Also, ja, weiß ich nicht. Deswegen sein Opfer.
Das muss ja zwischendurch noch andere gegeben haben. Die sind ja viel
ja,
zu
eben.
Jung.
Ja,
eben.
Die sind, ja, genau. Was ja. ist, also ich muss da wirklich mal hier die Lineage irgendwie mal nachvollziehen. Was
aber
ist
das
da passiert?
War cool. Ich meine, wir saßen da ja zusammen drin, aber es ist ganz cool, Gladiator 2 irgendwie 3 Tage nach Caligula zu sehen.
Ja.
Weil die sind schon so ähnlich drauf wie Caligula, aber Caligula geht da natürlich noch deutlich weiter.
Ja, Caligula
weiter.
Geht nochmal einen Schritt weiter. Ja, aber in Caligula werden auch Tiere zum Kaiser erklärt.
Ja, das Pferd, ne?
Ja, irgendwie. Genau, und in Caligula
nee, zum,
oder
Konsul.
Zum Konsul.
Ja,
zum Konsul,
Konsul genau.
Ja.
In Caligula ist das Pferd, genau. Ja. Ja, haben wir noch was? Oder soll ich Schluss machen?
Du kannst machen, was du willst.
wenn ihr noch was sagen wollt, dürft ihr das sehr gerne tun. Ansonsten würde ich nach gut 40 Minuten, das ist noch eine gute Zeit, zum Ende kommen. Beide nicken. Gut, dann bedanke ich mich erstmal bei Annemarie.
Wir müssen Sternewertung geben, Junge. Ist das dein erster Podcast?
Ja.
Er hat
es.
Doch gefragt, ob er was vergessen hat.
Ja, habe ich doch gerade gefragt. Warum sagst du es dann nicht?
Sag es doch mal.
Na eben.
Ja, weil ich dachte, wir wollen noch was besprechen. Aber Sternewertung müssen wir geben am Ende. Das
Na, dann gib mal deine Sterne.
Also ich muss ja 3 geben, weil das in der Kritik steht. Genau, also ich bin da noch ganz unterhaltend durchgekommen. So als Ganzes funktioniert das nicht so doll, aber ich hatte genug, um Spaß zu haben. Und die 2,5 Stunden, ich habe mich nicht wirklich gelangweilt, außer zwischen mal kurz. Und dann habe ich mich halt auf Denzel gefreut und dann kam er wieder.
Bei mir sind es 2 Sterne, wirklich halt im direkten Vergleich zu Teil 1, den ich kurz davor gesehen habe, kann ich nichts anderes geben. I was not entertained.
Ja, ich schließe mich mit 2 Sternen an und schließe mich auch deinen Worten an. Aber jetzt, vielen Dank, Annemarie, dass du mal wieder im Podcast warst.
Ach, war mir eine Freude.
Ich weiß gar nicht, was dein letzter Podcast war. Weißt
das,
du
das weiß
noch?
Ich auch nicht, so lange ist es schon her.
Aber es war ja wohl nicht Moonfall, oder?
Nee, so lange ist es mir auch wieder nicht her.
Ja. Christoph, vielen Dank. Wir sehen uns ja durch deutsches Kino, ist doch geil, jetzt öfter im Podcast.
Na.
Kann man nichts machen. Und Unser größter Dank gilt euch da draußen, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Falls ihr Anregungen, Kritik oder Lob habt, dürft ihr wie immer gerne eine E-Mail schreiben, leimatliebertfilmstarts.de. Wir lesen das alles und nehmen uns das sehr zu Herzen, was ihr da schreibt. Ihr könnt auch kommentieren bei Spotify und bei Apple Music. Bei Spotify müssen wir die Kommentare aber händisch freigeben. Das heißt, schreibt liebe Sachen oder schreibt konstruktive Sachen. Ansonsten bleibt das im Verborgenen, was ihr uns da so an den Kopf werft. Und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht es gut. Ciao, ciao.
Ciao.